Sternengeschichten Folge 689. Die interstellare Auslöschung. In dieser Folge geht es um die interstellare Auslöschung. Das klingt extrem dramatisch, aber keine Sorge, ich rede heute nicht über irgendeinen Weltuntergang. Das, was ausgelöscht wird, das sind keine Planeten oder Zivilisationen. Es geht um Licht, das ausgelöscht wird, und damit es nicht so extrem klingt, werde ich auch den Fachbegriff verwenden, mit dem man dieses Phänomen in der Astronomie bezeichnet, nämlich Extinktion, was aber auf Latein trotzdem nichts anderes heißt als Auslöschung. Wenn wir uns den Weltraum vorstellen, dann stellen wir uns meistens nichts vor oder besser gesagt, wir stellen uns schon was vor, aber halt einen großen, leeren Raum. Und das ist ja auch keine falsche Vorstellung. Wäre das Weltall nicht weitestgehend leer, dann könnten wir keine Sterne sehen. Das tun wir aber und wir wissen, dass sie enorm weit entfernt sind. Wenn da irgendwas zwischen uns und den Sternen ist, dann könnten wir sie nicht sehen. Und daraus folgt, der Raum zwischen den Sternen ist ziemlich leer, denn ansonsten würde es ihr Licht nicht bis zu uns schaffen. Dass das aber im Detail nicht ganz richtig ist, ist den Leuten schon vergleichsweise früh klar geworden. Im Jahr 1847 hat der deutsche Astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve ein Buch mit dem Titel Etude d'Astronomie stellaire sur la Voie lactée et sur la distance des étoiles fixées geschrieben, und auch wenn es französisch war, heißt das so viel wie Studien zur stellaren Astronomie über die Milchstraße und über die Entfernung der Fixsterne. Struve hat sich darin jede Menge Gedanken gemacht, unter anderem aber auch über das Olbersche Paradoxon, von dem ich in Folge 258 der Sternengeschichten ausführlich erzählt habe. Kurz zusammengefasst, der deutsche Astronom Heinrich Wilhelm Olbers hat sich 1832 gefragt, warum es nachts dunkel ist. Denn, so sein Gedanke, wenn das Weltall unendlich groß und unendlich alt ist und voll mit Sternen, dann sollten wir ja immer auf einen Stern schauen, egal wohin wir schauen. Oder anders gesagt, von jedem Punkt des Himmels aus müsste Sternenlicht zu uns gelangen und der Himmel müsste nachts taghell erscheinen. Heute wissen wir, warum der Gedanke falsch ist. Erstens leben Sterne nicht ewig und das Universum ist auch nicht unendlich alt. Aber Olbers hat sein Paradoxon damals anders erklärt. Er hat gemeint, dass der Weltraum nicht komplett leer ist. Der ist nicht durchsichtig und das Licht der fernen Sterne kommt nicht zu uns durch. Und damit ist er nicht völlig falsch gelegen, aber definitiv auch nicht richtig. Denn was auch immer da zwischen uns und den Sternen ist, es hätte sich im Laufe der Zeit des unendlich langen Alters des Universums so weit aufheizen müssen durch das Licht der Sterne, um selbst zu leuchten zu beginnen. Struve jedenfalls, der wollte sich die Sache genauer anschauen, weil wir sehen zu wenig Sterne, drum ist da was, was das Licht blockiert, das war ihm als Beleg zu wenig. Also hat er selbst Daten gesammelt. Er hat Sterne beobachtet und gezählt und ihre Helligkeit gemessen und auch andere Daten berücksichtigt und dann so argumentiert. Wenn der Raum wirklich transparent ist und die Sterne im Weltraum nicht irgendwie völlig komisch verteilt sind, dann müssten wir ja umso mehr Sterne sehen können, je weiter wir blicken. Aber so war es nicht. Das haben seine Daten gezeigt. Er hat also geschlossen, dass es da eine Extinction de la lumière dans l'espace gibt, also eine Auslöschung des Lichts im Weltraum, eine Extinktion. Wie das zustande kommt und was es ist, dass er das Licht auslöscht, das hat auch er nicht genau sagen können. Und der Vollständigkeit halber sage ich noch dazu, wir wissen heute, dass es auch eine andere wichtige Voraussetzung von Struves Gedankengang gibt, die nicht ganz richtig war. Die Sterne sind nämlich tatsächlich komisch verteilt, nämlich nicht gleichmäßig im Universum. Die sind in Galaxien versammelt und zwischen den Galaxien ist sehr, sehr viel Nichts. Das hat Struve damals nicht gewusst. Das wissen wir erst seit dem frühen 20. Jahrhundert, aber Struve hat sich ja sowieso nur auf die für ihn beobachtbaren Sterne konzentriert, die alle Sterne innerhalb der Milchstraße sind. Und wenn es keine Auslöschung des Lichts geben würde, dann hätte er tatsächlich mehr weit entfernte Sterne sehen müssen, als er tatsächlich gesehen hat. Aber das war alles immer noch ein bisschen vage. Der erste, der wirklich zweifelsfrei und wissenschaftlich wasserdicht Licht in die Angelegenheit gebracht hat, war der aus der Schweiz stammende amerikanische Astronom Robert Julius Trumpler. Im Jahr 1930 hat er eine Arbeit veröffentlicht, die sich mit der Beobachtung von Sternhaufen in der Milchstraße beschäftigt. Er hat die Entfernung dieser Ansammlungen von Sternen untersucht, ihre Größe, ihre Verteilung in der Milchstraße. Für die Entfernungsmessung hat er die sogenannte spektroskopische Parallaxe verwendet. Und ohne auf die Details einzugehen, dabei untersucht man das Licht der Sterne, um daraus ihre Temperaturen abschätzen zu können, aus der sich dann ihre wahren Helligkeiten ergeben. Die kann man dann mit der von der Erde aus sichtbaren, scheinbaren Helligkeit vergleichen und daraus die Entfernung bestimmen. Außerdem hat Trumpler auch gemessen, wie groß der Durchmesser ist, unter dem ein Sternhaufen von der Erde aus gesehen am Himmel erscheint. Und wenn man dann die Entfernung kennt, dann folgt daraus direkt, wie groß er in Wahrheit tatsächlich sein muss. Und wenn es um den scheinbaren Durchmesser geht, dann ist er natürlich umso kleiner, je weiter weg so ein Haufen ist. Für den wahren Durchmesser kann das aber nicht gelten. Ein Sternhaufen ist halt so groß, wie groß er eben ist, egal ob er uns nahe ist oder nicht. Und dann gibt es ja auch noch physikalische Grenzen, die bestimmen, wie groß so ein Haufen überhaupt werden kann. Trumpler hat jetzt aber was Interessantes beobachtet. Da war ein Zusammenhang zwischen der Entfernung und der wahren Größe des Sternhaufens. Je weiter entfernt ein Sternhaufen von der Erde war, in seinen Beobachtungen, desto größer war sein wahrer Durchmesser. Und das kann natürlich in echt nicht so sein. Aber was war dann passiert? Wenn es zwischen uns und den Sternhaufen etwas gibt, hat sich Trumpler gedacht, wenn es da etwas gibt, das das Licht abschwächt, dann sehen wir die Sterne schwächer leuchten, wenn sie weiter weg sind. Dadurch schätzen wir aber auch ihre Helligkeit und Temperatur falsch ein und wir überschätzen ihre Entfernung. Und damit überschätzen wir auch gleichzeitig ihren wahren Durchmesser. Trumpler schreibt das auch genauso in seiner Arbeit, nämlich: Wenn der interstellare Raum nicht vollständig transparent ist, gilt dieses Gesetz nicht. Die scheinbare Helligkeit nimmt dann schneller ab, unsere berechneten Entfernungen sind zu groß und der Fehler wächst mit der Entfernung des Sternhaufens. Und Trumpler ist auch noch was anderes aufgefallen. Aus der Temperatur eines Sterns folgt ja auch in etwa, welche Farbe das Licht haben muss, das er aussendet. Kühle Sterne sind rötlicher, heiße Sterne sind eher bläulich und dazwischen leuchten die Sterne gelb, weißlich, orange. Seine Beobachtungen haben aber gezeigt, dass die Farbe der Sterne immer ein bisschen rötlicher ist als erwartet. Und das muss heißen, dass rotes Licht stärker abgeschwächt wird als blaues Licht. Und das bedeutet, dass der Effekt der Auslöschung von der Wellenlänge des Lichts abhängt. Und so wie bei der Überschätzung der Durchmesser nimmt auch dieser Effekt mit der Entfernung zu. Das, was dafür sorgt, dass man Durchmesser und Farbe der Sterne falsch einschätzt, muss also wirklich überall im Weltraum sein. Wenn es zum Beispiel nur irgendwelche Gaswolken innerhalb der Sternhaufen wären, die das Licht abschwächen, dann gäbe es den Zusammenhang mit der Entfernung ja nicht. Und das, was das Licht abschwächt, schwächt dieses Licht unterschiedlich stark ab, je nachdem, welche Wellenlänge das Licht hat. Das sind alles ziemlich starke Hinweise, dass es sich dabei um kleinste Partikel handelt, wenige Bruchteile von Mikrometern groß, die verhalten sich genau so. Das ist also das, was wir Staub nennen würden. Aber in Trumplers Arbeit taucht dieses Wort noch nicht auf. Dafür aber ein Jahr später, 1931, in der Arbeit des estnischen Astronomen Ernst Öpik, in Über die physikalische Interpretation des Farbexzesses bei Sternen frühen Spektraltyps schreibt er, dass er jetzt klären möchte, was es jetzt genau ist, das die mittlerweile mehr als gut belegte Auslöschung des Sternenlichts und die Veränderung der Farbe verursacht. Öpik hat dafür folgende Hypothesen herangezogen. Erstens, irgendeine Art von Streuung des Lichts in der Erweiterung der Atmosphäre der Sterne selbst, denn vielleicht, hat sich Öpik gedacht, können Sterne eine Art von großer Hülle besitzen, die das Licht beim Durchgang irgendwie entsprechend verändert. Oder aber, zweite Möglichkeit, die Atmosphäre des Sterns, die verhält sich anders, als man bisher immer gedacht hat und schwächt das Licht auf irgendeine unerwartete Weise ab. Oder drittens, es gibt große Wolken aus Staub überall im Weltraum. Und die Hypothesen hat sich Öpik alle angeschaut und am Ende schreibt er in seiner Arbeit folgendes Fazit. Von diesen Hypothesen erscheint die dritte als die wahrscheinlichste, da sie zugleich die einfachste ist und am besten im Rahmen unseres derzeitigen physikalischen Wissens kontrollierbar bleibt. Und er sagt weiter, Der Staub könnte ein dauerhafter Bestandteil des galaktischen Systems sein und nicht nur ein vorübergehendes Element, das letztlich durch Strahlungsdruck hinausgetrieben wird. Damit war der Begriff Staub in diesem Zusammenhang wissenschaftlich etabliert, und es war nicht einfach nur Staub, es war interstellarer Staub. Wir wissen heute, dass der tatsächlich überall zwischen den Sternen existiert und dass er von den Sternen selbst produziert wird. In seinen letzten Lebensphasen herrschen in einem Stern Bedingungen, unter denen sich all die Atome, die er durch Kernfusion erzeugt hat, miteinander zu komplexeren Molekülen verbinden können. Die werden dann ins All hinausgeschleudert und werden Teil der interstellaren Materie, von der ich in Folge 79 erzählt habe. Und dort können sie weiter chemisch reagieren, zu noch größeren und komplexeren Bröckchen anwachsen. Diese Teilchen, die werden durch die Strahlung von Sternen auch wieder zerstört. Da gibt es einen regelrechten Staubkreislauf. Aber der wichtige Punkt ist, es gibt jede Menge Staub im All. Und auch wenn wir den nicht direkt sehen können, schwächt er das Licht der Sterne ab. Je weiter wir hinausblicken, desto mehr Staub befindet sich auch entlang des Weges, den das Licht bis zu uns zurücklegen muss, und desto stärker ist der Effekt. Das ist die interstellare Extinktion, das ist die interstellare Auslöschung, und sie muss immer berücksichtigt werden, wenn man entsprechende Beobachtungen anstellt. Nur wenn die Daten entsprechend korrigiert sind, kann man sie auch richtig interpretieren. Auch in der Astronomie muss also alles regelmäßig entstaubt werden.